Moin, ihr seid hier genau richtig. Hier ist der Finanzschnack, der Podcast der Volksbanken Raiffeisenbanken. Und hier ist Tore, einer, der ganz viele Fragen hat rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kein Mensch macht sich gerne Gedanken um den eigenen Tod oder darüber, dass der geliebte Partner stirbt. Aber wer sein Vermögen in seinem Sinne vererben möchte, muss seinen Nachlass ganz klar regeln. Bei mir ist heute Sascha Wetterau, der als Private Banking Berater bei den Volksbanken Raiffeisenbanken arbeitet und meine Fragen zum komplexen Thema Erben und Vererben beantworten wird. Hoffe ich zumindest. Moin Sascha.
Moin Tore, schön, dass du da bist.
Ich freue mich ebenso, Sascha. Schön, dass wir zwei zusammenkommen hier bei euch. Erzähl doch mal, du hast eine Weiterbildung gemacht in diesem Bereich Erben und Vererben. Warum?
Ja, das ist korrekt. Ich habe mich im letzten Jahr da weiterbilden lassen, war zum Lehrgang, habe einige Wochen Input genossen und ganz einfach aus dem Grund, weil ich finde, es ist ein unheimlich wichtiges Thema und gerade in meiner Rolle als Private Banking Berater habe ich es teilweise auch mit hohen Vermögenswerten zu tun, mit Kunden, die steuerliche Problematiken haben und da ist wichtig, auch links und rechts nochmal die eine oder andere Frage beantworten zu können, wenn es um solche Themen geht.
Und ich kann mir auch vorstellen, viel, viel Unwissen, das vorherrscht bei den Kundinnen und Kunden.
Definitiv. Kaum jemand beschäftigt sich gerne mit dem Thema und man kann tatsächlich sagen, 80% der Deutschen haben kein Testament. Also die meisten Menschen haben ihre Vermögensnachfolge überhaupt nicht geregelt.
Was ein Testament ist, wollen wir gleich mal erfahren und auch erfahren, warum das Ganze so wichtig ist und wie ihr als Volksbanken, Raiffeisenbanken da unterstützen könnt und du als Private Banking Berater. Aber erst einmal, Sascha, warum ist das Thema Erben und Vererben so wichtig und warum sollten sich Menschen frühzeitig schon damit auseinandersetzen? Man mag es ja nicht gerne tun.
Nee, das ist wohl so. Es ist unangenehm. Ne? Wer denkt schon gerne an seinen eigenen Tod, ne? Und an das, was dann passiert? Aber man hat ja nur die Möglichkeit, die Dinge zu regeln in seinem eigenen Sinne, indem man es angeht, indem man dieses Thema auch bewegt. Ne? Wenn man möchte, dass gewisse Dinge im eigenen Sinne und nicht per Gesetz geregelt sind, dann muss man sich damit auseinandersetzen.
Was wäre denn so ein Worst Case? Ich versterbe, habe nichts geregelt. Wer macht denn irgendwas für mich?
Ja gut, dann gibt es ja eine gesetzlich geregelte Erbfolge, die dann eintritt. Nur wir sind in einer Zeit unterwegs, wo wir nicht unbedingt immer nur das klassische Familienbild haben. Mann, Frau, ein, zwei Kinder ist ja nicht unbedingt der Standard. Wir leben in einer Zeit, wo wir viel Patchwork haben, wo wir unverheiratete Paare haben. Und die gesetzliche Erbfolge, die kennt ja nur die Familie.
Also ist es wichtig, wenn ich das selber bestimmen möchte, was nach meinem Ableben passiert, dass ich mich aktiv damit auseinandersetze, wenn ich noch in der Lage dazu bin.
Es ist absolut empfehlenswert.
Also auch jetzt, ich meine, jetzt bin ich Anfang 30. Ist es sinnvoll, einfach das schon mal zu machen?
Auf jeden Fall.
Ja?
Auf jeden Fall. Du wirst ja auch die Wünsche haben, was mit deinem Vermögen passieren soll. Wie auch immer das Vermögen aussieht und wie auch immer dein familiärer Hintergrund aussieht oder dein freundschaftlicher Hintergrund. Du wirst deine Wünsche haben. Wer sollte mein Geld erhalten?
Das ist in der Tat ein emotionales und sensibles Thema, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Kann ich das selbst bestimmen? Kann ich sagen? Man kennt es ja aus Zeitungsberichten und Filmen und so, 80% des Vermögens kriegt die Haushälterin und der Rest die Familie. So, kann ich das selbst definieren, wer was bekommt oder wie?
Ja, definitiv. Also innerhalb von gesetzlichen Regelungen kann man es selbst definieren. Du kannst sagen, Mensch, mein Nachbar steht mir am nächsten, der soll mein Alleinerbe werden. Na, davon unberührt sind natürlich gewisse gesetzliche Ansprüche. Es gibt ja Pflichtteilsansprüche unter Umständen für gewisse nahe Verwandte. Aber vom Grundsatz her kannst du selbst bestimmen, wo dein Geld und dein Vermögen hinfließen soll.
Und ich kann mir durchaus vorstellen, je mehr man auch unternehmerisch vielleicht unterwegs ist, desto komplizierter wird das Ganze, ne? Wenn man denn noch irgendwie in einer GmbH ist oder mal eine Firma gegründet hat oder irgendwas.
Definitiv, definitiv. Firmeninhaber müssen da ganz besonders drauf achten. Und Firmeninhaber müssen auch ganz besonders darauf achten, dass ihre unternehmerischen Regelungen, meistens steht in den unternehmerischen Verträgen, in den Gesellschaftsverträgen ja auch schon was zum Thema Nachfolge drin, dass die auch mit der privaten Regelung übereinstimmen.
Wer sind denn so klassische Kunden, die mit dieser Thematik auf dich zukommen? Sind das eher Menschen, die ja schon etwas älter sind oder sind das tatsächlich junge Menschen wie ich, der sagt, Mensch, Sascha, ich muss mich da jetzt mal drum kümmern.
In der Regel denken die Menschen tatsächlich erst im späteren Lebensverlauf drüber nach. Also ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, gerade bei unternehmerischen Kunden, dass die dann, wenn es so langsam auf den Renteneintritt, die Unternehmensübergabe zugeht, sich Gedanken machen, wie geht's denn weiter. Ansonsten sind es oftmals dann auch Menschen, die die 60, die 70 Jahre auch schon vollendet haben, die dann so langsam denken, oh Mensch, so viele Jahre auf diesem Planeten habe ich nicht mehr. Junge Leute denken leider oftmals nicht daran. Dabei ist es auch für junge Leute unheimlich wichtig. Stell dir mal vor, du hast minderjährige Kinder und dir und deiner Partnerin geschieht ziemlich gleichzeitig etwas. Da muss es unbedingt Regelungen geben.
Sascha, du sagtest eben schon, viele der Kundinnen und Kunden, die kommen, haben gar nicht so viel Wissen und Ahnung, was das Thema Erben und Vererben angeht. Das ist ganz klar, man beschäftigt sich einfach viel zu wenig damit. Aber was sind rechtliche Grundlagen, die eigentlich jeder kennen sollte?
Ja, also was natürlich wichtig ist, ist zu wissen, was das Gesetz sagt. Na, die gesetzliche Erbregelung so ein bisschen zu kennen, das hilft dabei natürlich definitiv. Was natürlich auch unheimlich hilfreich ist, ist so ein bisschen was zu wissen über, was darf ich denn vererben, wo fängt vielleicht eine Steuerbelastung an, wo muss ich darauf achten, dass ich vielleicht auch Geld vorhalte, wenn mein Geld in Steinen gebunden ist als Beispiel.
Also um in Immobilien.
Es in Immobilien gebunden ist. Damit derjenige das Haus nicht verkaufen muss, der erbt, um die Steuer zu begleichen. Ne? All solche Dinge, darüber sollte man sich schon Gedanken machen.
Wie sieht's aus mit dem Thema Schulden? Ne? Also ich kann Vermögen haben, ich kann Geld haben, aber ich kann ja auch Schulden haben, was ja auch gar nicht schlimm ist, Schulden zu haben. Aber
definitiv,
wenn man dann verstirbt und da ist nichts geregelt, wie läuft das?
Grundsätzlich erbt der Erbe auch die Schulden.
Okay.
Man kann ein Erbe immer ausschlagen, ne? Wenn man den Verdacht hat, derjenige, der als Erblasser da ist, ist stark verschuldet, hat man auch die Möglichkeit, ein Erbe auszuschlagen. Aber generell erbt der Erbe auch die Schulden.
Okay, wenn wir das jetzt mal so weiter durchspielen, also weil es mich jetzt gerade interessiert, ich hätte Schulden, ich würde versterben, der Erbnehmer lehnt es ab, wer ist dann dran?
Im Endeffekt wird dann weiter geforscht, gibt es andere Erben und im Zweifel...
Was ist am Ende der Kette quasi? Wenn jeder sagt, nee, will ich nicht, der ist bekannt dafür, viele Schulden gehabt zu haben. Wer erbt das denn letztendlich?
Ja, okay, im Zweifel bleibt der Gläubiger drauf sitzen, wenn kein Schuldner oder kein Erbe gefunden wird.
Okay, also es ist nicht so, dass der Staat oder sowas einspringt.
Der springt nicht ein, nee. Der befriedigt die Gläubiger dann nicht.
Okay, gut, aber...
Der Staat springt ein, wenn Vermögen da ist,
ja.
Im Endeffekt, und kein Erbe gefunden wird. Na, also das macht er dann gerne.
Und wenn ich ein Testament geschrieben hätte,
ja,
so, und da steht drin, der soll das bekommen, auch der könnte dann sagen, nein, möchte ich nicht.
Man kann Erbe immer ausschlagen, genau. Das
okay,
ist korrekt.
Das ist doch schon mal was. Aber apropos Testament, kann ich jetzt einfach irgendwie ein Testament schreiben, das irgendwo hinterlegen im Fall der Fälle, oder muss da noch ein Notar was unterzeichnen?
Nein, also ein Testament kann theoretisch handschriftlich geschrieben werden. Das hat genau dieselbe Relevanz und dieselbe rechtliche Bindungswirkung wie ein notarielles Testament.
Und wo ist da der Unterschied?
Gut, der Unterschied liegt in zwei Gründen. Zum einen kann man die Hoffnung haben, dass der Notar ein Profi ist, dass er weiß, was im Erbrecht gang und gäbe ist.
Glaube ich.
Ja, ist Unterschied. Es gibt auch welche, die haben sich auf Grundbuchangelegenheiten spezialisiert. Ne? Also ich glaube auch durchaus, dass ein frisch ausgebildeter Erbrechtsanwalt manchmal fitter ist als ein 60-jähriger Notar, der seine Ausbildung vor langer Zeit gemacht hat und hauptsächlich Kaufverträge beurkundet. Aber grundsätzlich kann man sich beim Notar darauf verlassen, dass die Qualität eine deutlich höhere ist als die, wenn man es selbst verfasst. Ne? Und wenn man es selbst verfasst, kann man auch durchaus in gewisse Fallen tappen. Man kann vielleicht Begrifflichkeiten falsch verwenden, die dann vielleicht eine Auswirkung haben, die man selbst gar nicht absehen kann. Also es macht schon Sinn, sich beraten zu lassen, wenn man dieses Thema angeht. Eine Beratung beispielsweise durch einen Erbrechtsanwalt, schließt ja aber auch nicht aus, dass man das Testament per Hand nochmal abschreibt, dass der Anwalt einen Entwurf schreibt und man das Testament dann abschreibt, da hat man nur das Anwaltshonorar, aber nicht noch die Beurkundungskosten beim Notar.
Und wie oft sollte man das aktualisieren? Je nach Veränderung der Lebenslage wahrscheinlich, ne?
Definitiv. Also es macht schon Sinn, ein Testament an die Lebenslagen anzupassen und immer mal wieder zu aktualisieren. Ne? Nehmen wir mal an, ich habe mein erstes Testament geschrieben, das war 2014. 2013 ist mein erster Sohn geboren. Na, und da, dementsprechend war er da namentlich genannt. Die anderen Kinder, die dann 2015 und 17 geboren sind, waren da namentlich noch nicht genannt. Also dementsprechend sind schon aufgrund von weiteren Familienmitgliedern Erfordernisse entstanden, das Testament vielleicht zu aktualisieren.
Okay, das macht Sinn. Das ergibt Sinn. Gut. Thema Steuern. Eines, worüber man ja auch nicht so gerne spricht. Vielleicht noch ein bisschen lieber als über Sterben. Deswegen müssen wir über beides sprechen, über Sterben und die steuerlichen Aspekte dabei. Auf was sollte man achten beim Thema Vererben und Erben auf die Steuer bezogen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man kann da unterschiedliche Ansätze haben. Es gibt den einen oder anderen, der den Ansatz hat, ich möchte möglichst wenig Steuern zahlen. Na, das ist auch ein weit verbreiteter Ansatz. Man kann natürlich, indem man vielleicht rechtzeitig überlegt, Vermögen zu übertragen, wenn man höhere Vermögenswerte hat, dass man vielleicht schon vorher mal Geld verschenkt, Vermögen verschenkt an seine Nachkommen, an diejenigen, die man auch im Testament begünstigen möchte. Denn die Schenkung kann man unter Umständen nach 10 Jahren nochmal wiederholen. Na, wenn man schon mit 50, sage ich jetzt mal, das erste Mal Vermögen überträgt, 10 Jahre abwartet, dann nochmal Vermögen überträgt, innerhalb der Freigrenzen, innerhalb der Steuerfreibeträge, dann kann man diese mehrfach im Verlauf seines Lebens nutzen.
Okay, da höre ich jetzt so ein bisschen raus, wenn man Geld verschenken möchte, kann man das nicht einfach so machen? Da gibt es irgendwelche Grenzen.
So ist es, das genau, ist also für die Schenkung.
Wir gehen jetzt mal von 100.000 Euro aus, die man hat, und ich möchte jetzt die Hälfte davon verschenken. Kann ich das einfach so machen?
Das kannst du einfach so machen. Es kommt darauf an, wen du beschenkst und wie hoch der Freibetrag für denjenigen ist. Wenn du den angesprochenen Nachbarn beschenkst, wird er Steuern zahlen müssen, wenn du ihm 50.000 Euro schenkst. Wenn du deine Kinder beschenkst, ich weiß nicht, ob du welche hast, aber wenn du deine Kinder beschenkst, dann würden sie darauf keine Steuern zahlen müssen. Dann wären aber auch die 100.000 Euro kein Problem.
Und wann wird das problematisch steuerlich bei Verschenkung oder Schenkung an Familienmitglieder, an Kinder, erste nach?
Ja, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wie nah man mit einer Person verwandt ist. Also bei Kindern ist es tatsächlich so, dass 400.000 Euro pro Kind momentan steuerfrei verschenkt bzw. vererbt werden können.
Und beim Ehepartner?
Beim Ehepartner sind sogar 500.000 Euro.
Spannend.
Spannend.
Okay, also sind Möglichkeiten, auch die Steuerlast zu reduzieren.
Ja, ja, aber bei unverheirateten Paaren haben wir ein Problem. Da sind es nicht die 500.000 Euro, da sind wir bei 20.000 Euro. Und das in einer heutigen Zeit, wo viele Paare einfach unverheiratet zusammenleben, das ist schon ein Problem.
Ja, man könnte die Quote der Heirat wahrscheinlich erhöhen, wenn diese Information etwas mehr publik gemacht werden würde. Man hört ja häufig, wir haben aus Steuergründen geheiratet.
So ist es.
Jetzt weiß man vielleicht warum.
Ja, unter Umständen. Das ist nicht nur die Einkommensteuer, wo wir dann in die Splitting-Tabelle rutschen. Das ist auch mit Sicherheit das Thema Erben, was dahinter steckt.
Also ich höre schon raus, ne? Oder auch die Hörerinnen und Hörer, es ist ein komplexes Thema, das man nicht schnell mal so in 15, 20 Minuten so einen Podcast backert. Aber es soll jetzt erstmal darum gehen, sich ein bisschen mit diesem Thema auch auseinanderzusetzen, sensibilisiert werden dafür, weil es ist richtig und wichtig, sich schon frühzeitig damit auseinanderzusetzen, bevor es irgendwann zu spät ist.
So ist es.
Und das ist wie mit der Versicherung. Man weiß nie, wann und ob und wie.
Genau. Wir wissen nur, irgendwann trifft es uns alle. Also ich kenne noch keinen, der nicht gestorben ist. Ne? Also dementsprechend oder nicht sterben wird.
Das können wir nochmal nachdenken.
Genau. Aber wir müssen uns auf jeden Fall Gedanken machen. Wir müssen uns ein bisschen sensibilisieren. Jeder Mensch sollte sich so ein bisschen Gedanken über gewisse Aspekte machen. Aber man muss auch ganz klar sagen, jede familiäre Situation, jede persönliche Situation, jede Vermögenssituation ist individuell. Ne? Es gibt kein Schema X, was auf 90% der Bevölkerung passt.
Nun ist in den letzten Jahren ein weiterer Vermögenswert in viele Portfolios dazugekommen. Das sind Kryptowährungen. Wie sieht es da aus? Ganz viele zocken ja immer so ein bisschen hier mal da, so ein Bitcoin oder irgend sowas. Also keinen ganzen, sondern einen Anteil. Wer hat der kann? So, aber wie sieht es damit aus? Das kann ich mir vorstellen, ein bisschen komplexer und noch komplizierter, oder? Was da das Vererben und Erben angeht.
Vom Grundsatz ist die Ausgangssituation ja dieselbe. Ja. Na, es kommt ja nicht darauf an, ob's Geld auf einem Konto ist, ob's Geld im Grundbuch ist, sage ich jetzt mal, ob's Geld in einem Depot ist oder Geld in irgendeiner Wallet. Also der rechtliche Grundsatz ist genau derselbe. Die Frage ist natürlich immer, wenn sowas in irgendeiner Wallet steckt, wie ist das nachher von der technischen Abwicklung?
Aber das, und ich hoffe, das Passwort liegt irgendwo parat.
Wünschenswert. Definitiv wünschenswert.
Da gibt es ja viele Beispiele, aber gut, darum soll es nicht gehen. Vollmachten, ist das ein wichtiges Thema? Ist das unabhängig von dem Testament? Wahrscheinlich, ne?
Es ist unabhängig davon, ja. Und es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Mit einer Vollmacht ermöglicht man gegebenenfalls ja auch nahestehenden Personen zu handeln, jemanden zu vertreten. Und wir sind ja auch nicht immer sofort bei dem Fall der Fälle, beim Todesfall. Wir sind ja auch oftmals bei einem Fall der Handlungsunfähigkeit. Zeitweise durch Krankheit, durch Unfall oder aber auch zeitweise einfach durch Abwesenheit. Urlaub, Auslandsaufenthalt, Ähnliches und Dinge sind vor Ort zu regeln. Ne? Also Vollmachten sind schon ein ebenfalls sehr, sehr wichtiger Baustein. Und das nicht nur für irgendwelche Bankkonten, sondern auch für Themen wie Gesundheit oder Amtsangelegenheiten. Auch dafür kann man ja Vollmachten ausstellen.
Vollmachten kosten nichts, ne?
Vollmachten in der Bank kosten nichts, genau. Was natürlich etwas kostet, ist, wenn du dir eine Vorsorgevollmacht oder Generalvollmacht beim Notar erstellen lässt. Na, das sind natürlich Dinge, die werden auch beurkundet, da wird dann natürlich nach Gebührenordnung abgerechnet und da lässt man auch mal den einen oder anderen Euro liegen. Aber man hat dafür eine umfassende Regelung, die dann eben auch das Thema Gesundheit, auch das Thema Behördengänge, Grundbuchangelegenheiten und umfassen kann.
Wer jetzt hier zugehört hat und gesagt, Mensch, ich sollte mich tatsächlich mal mit dieser Thematik auseinandersetzen. Hast du da so ein paar praktische Tipps für unsere Zuhörer, wie sie sich auf dieses Thema ja so auch so ein bisschen vorbereiten können, bevor sie zu euch kommen?
Genau, also wie gesagt, was ganz wichtig ist für die Hörer, ist, denke ich, dass man sich im Klaren ist, wie ist die familiäre Situation. Man kann sich ja auch einfach mal einen Stammbaum aufmalen. Na, wer ist denn da? Wer sind meine Nachkommen? Wer sind vielleicht, auch wenn keine Nachkommen da sind, meine Vorgenerationen? Wer sind meine Eltern? Wer sind meine Geschwister? Wer sind meine Großeltern? Wer sind meine Neffen, meine Nichten? Je nachdem, wie die Familiensituation ist, wird man ja irgendwo immer nahe Angehörige haben. Vielleicht sollte man sich aber auch aufzeichnen, wer einem nahesteht. Wer wirklich derjenige ist, der begünstigt werden soll. Es gibt genug Menschen, denen stehen Freunde, Partner, die nicht angeheiratet sind oder aber auch Nachbarschaft oder irgendwelche gemeinnützigen Einrichtungen näher als die eigene Familie. Das erlebt man, ja, ich sag leider auch immer wieder. Und dementsprechend muss man sich auch bewusst machen, was denn wirklich mit dem Geld geschehen soll, wenn man sich es aussuchen darf.
Und wie unterstützen, abschließend gefragt, die VR-Banken, die Volksbanken, Raiffeisenbanken, ihre Kundinnen und Kunden in dieser Thematik?
Das ist tatsächlich schwierig. Na, was die rechtliche Beratung angeht, was die steuerliche Beratung angeht, sind wir ja doch so ein bisschen in Ketten gelegt. Na, das ist doch den Steuerberatenden und den rechtsberatenden Berufen weitestgehend vorbehalten. Wir können sicherlich so ein bisschen die wirtschaftlichen Konsequenzen von Regelungen aufzeigen. Wir können auch als Sparingspartner im Gespräch dienen und einfach mal Fragen aufwerfen. Für die Umsetzung an sich brauchen wir tatsächlich aber Personen aus den steuerberatenden und rechtsberatenden Berufen, um dann auch wirklich abschließende Lösungen präsentieren zu können.
Nichtsdestotrotz hilft es ja trotzdem sicherlich, einfach mal mit einer Vertrauensperson wie seinem Bankberater, seiner Bankberaterin darüber zu sprechen.
Definitiv. Wenn ein gutes Verhältnis zum Bankberater besteht, was wir ja oftmals haben, wir sind ja als Volksbanken und Raiffeisenbanken sehr nah dran an unseren Kunden und genießen oftmals hohes Vertrauen, dann macht es durchaus Sinn, den Austausch zu suchen. Und wir kennen ja oftmals die Finanzen des Kunden auch sehr gut und können diese mit berücksichtigen, wenn denn ein offenes Gespräch erfolgt.
Manchmal sogar besser als der Kunde selber.
Manchmal ja.
Gut, Sascha, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diese Einblicke in dieses ja schwierige und hochkomplexe Thema, das aber so wichtig ist.
Definitiv, ganz wichtiges Thema und ich appelliere nur an jeden, sich Gedanken zu machen zumindest, zu überlegen, was ist gewünscht und Dinge auch auf den Weg zu bringen.
Klasse. Vielen Dank dafür. Das war der Finanzschnack zum Thema Erben und Vererben mit Sascha Wetterau, der als Private Banking Berater bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken arbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's in dieser Folge und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Finanzschnack der Volksbanken, Raiffeisenbanken. Vielen Dank.